was er für eine Message für dein Leben hat. Heute ist ein ganz spannendes Thema und ich weiß nicht, ob du dich schon hast provozieren lassen davon. Das ist ganz schön vage formuliert und relativ provokant, nämlich Gott führt in den Himmel und der Verführer in die Hölle. Ich bin gespannt, was Bobby uns heute dazu zu sagen hat. Ich freue mich mega darauf, von Sabine noch mehr aus ihrem Leben zu hören, wo Gott sie geführt hat. Großartig, dass ihr zwei auch heute Abend bei uns bei der Jesus Night dabei seid. Und ich lade euch ein, dass wir miteinander zwei Lieder singen. Das Lied Nummer 18 und das Lied Nummer 19. Gott ist möglich und die Liebe des Retters. Ich wünsche euch einen gesegneten Abend.
Gott ist möglich, versagt niemals. Ein Gott der Mächtige, größer als was ich such, größer als was ich brauch. Groß ist er, der vollbracht. Nun erhöht, besiegte das Grab, auferweckt. Gott ist es möglich, nur durch siegen wir unserem Herrn, Gott ist es möglich. Gott ist mit uns, steht mir immer bei, schafft einen Weg für uns, weit mehr als was ich weiß. Weit mehr als was ich hoffe, groß ist er, der vollbracht. Nun erhöht, besiegte das Grab, auferweckt. Gott ist es möglich, nur durch ihn siegen wir. Unserem Herrn, Gott ist es möglich. Gott ist mit uns, geht vor uns her. Bitte sie verlassen, Gott ist für uns, seine Arme weit. Er wird sie enttäuschen, wird uns sie enttäuschen. Nun erhöht, besiegte das Grab, auferweckt. Gott ist es möglich, nur durch ihn siegen wir. Unserem Herrn, Gott ist es möglich. Unserem Herrn, Gott ist es möglich. Unserem Herrn, Gott ist es
heute Morgen beim Jesus Meeting, wer von euch war da? Einmal die Patientchen hoch, ja? Jetzt noch dazu jubeln? Ja, sehr gut. Kerl, jubeln, nicht ausrasten. Heute Morgen beim Jesus Meeting haben wir darüber gesprochen, was passiert, wenn Menschen wie Paulus und Silas, du nicht, in Situationen, die nicht nur danach ausschauen, dass alles gut ist, sondern mitten im Alltag bei Paulus und Silas im Gefängnis anfangen, Gott zu loben, zu singen, zu beten und ihn groß zu machen. In dem Moment passierte dieses Erdbeben, was nicht gefährdend war, sondern was Ketten gesprengt hat. Wir haben darüber nachgedacht, was passiert denn eigentlich, wenn sich auf einmal in unserem Leben Ketten sprengen? Was passiert denn auf einmal, wenn so ein Erdbeben losgeht und uns frei macht und uns sagt, hey, wenn du mir sagst, was dir auf dem Herzen liegt, hey, dann ist diese Hürde, die vor dir liegt, überspringbar. dann ist der nächste Schritt die Zukunft möglich. Was eine geniale Vorhersage ist es eigentlich. Und deshalb lade ich euch ein, dass wir miteinander beten, dass wir nochmal so ein geistliches Erdbeben losschicken und sagen, ja, wir wollen, dass Fesseln gesprengt werden und dass Menschen Zukunft haben. Und das kann folgendermaßen funktionieren, wenn du Freunde dabei hast oder zumindest Menschen um dich herum, dann dreh dich zu denen und mach eine kleine Gebetsrunde. Bete laut, leise, im Stehen, im Sitzen, im Liegen, wie das für dich passt. Wenn du ganz alleine sitzt, was ich fast nicht glauben kann bei diesem vollen Hügel, dann nimm dir einen kurzen Moment Zeit für Gott und dich und sag ihm, was dir auf dem Herzen liegt. Und wenn du sagst, boah, das ist mir ganz schön schräg, dann genieß das doch einfach, dass du Teil von einer Gemeinschaft bist, wo viele Menschen gerade mit Gott reden und vielleicht sogar für dich. Lass uns eine kurze Gebetsgemeinschaft haben, laut und leise, und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft mit uns allen ab und dann freuen wir uns auf die Predigt von Bobby. Das Anliegen, Vater, dass du uns hörst und wir wissen, dass unsere Gebete bei dir am richtigen Ort sind und dass du ein Gott bist, der handelt. Ein Gott bist, der Großes machen kann, der die Führung über unser Leben übernehmen kann und will. Und du der bist, dem wir es zutrauen können, dass du uns sicher ans Ziel bringst, nämlich in die Ewigkeit, Jesus, zu dir. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auf diesem Weg nicht alleine sind. Dass du, Vater, Sohn und Heiliger Geist, uns begleitest, ausrüstest mit allem, was wir brauchen. Und dass du uns Menschen zur Seite stellst, die uns in deinem Namen inspirieren, die uns herausfordern, die uns weiterbringen. Und Jesus, wir wollen hier nicht diesen Hügel heute verlassen, bevor du nicht in unser Leben hineingesprochen hast. Und Jesus, wir beten für Bobby, wir beten, dass du ihn ausrüstest mit deinem Heiligen Geist, dass du ihm nah bist, dass du ihn gebrauchst und dass du unser Herz aufmachst für das, was du durch ihn zu sagen hast. Jesus, wir freuen uns, dass du da bist. Dir sei alle Ehre. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Danke. Wow. So gut. Wunderbar. Sehe ein paar Schirme. Ich mag das Thema, das Gott führt. Ich werde nur noch am Anfang ein bisschen drauf eingehen. Ich möchte nachher über diese Reizworte Gott, Himmel und Hölle sprechen. Das sind so Reizworte, die darf man eigentlich im 21. Jahrhundert gar nicht mehr so verwenden, wie sie verwendet werden. Aber Gottes Führung, das ist sowas dramatisch Wunderschönes. Das ist das, was wir in unserem Leben brauchen, immer wieder. Ich glaube, das ist die Würze des Lebens. Und das, manchmal haben wir das komische Ding, wie? Also viele Leute fragen mich hier, wie höre ich Gottes Stimme? Die Bibel sagt einfach, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, aber wie höre ich denn diese Stimme? Wie um Himmels Willen geht das? Und das Ding ist ja, dass Gott sagt im Römerbrief, wir sind ein Tempel und er möchte mit seinem Geist in uns Wohnung nehmen. Also ich glaube fest, klar, die Bibel ist Gottes Wort, aber ich glaube fest auch daran, an diese Dimension von Gottes Stimme in mir. Und das ist manchmal Rechtsgewusel, oder? Weil das wuselt ja in mir drin, denn meine Stimme und seine Stimme und was ist jetzt was? Also das gibt manchmal so ein bisschen einen Clash zwischen wo ist jetzt Gott, der spricht und wo bin ich es? Und ich glaube, dass wir ein Leben lang Zeit haben herauszufinden, wo ist dieser Christus in mir, der redet. Das ist ja das große Geheimnis des Glaubens, einer meiner Lieblingsverse, wobei ich sage, fast bei jedem Verse ist mein Lieblingsvers, Kolosser 1, 27, der Christus in euch heißt es da, Christus in euch ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Also das ist das große Geheimnis, der Paulus redet vom großen Geheimnis, da muss man hinhorchen. Also wenn ich jetzt sage, Leute, ich habe ein großes Geheimnis, werden alle neugierig. Meine Mädels zum Beispiel, Papa, ein großes Geheimnis, ich darf es dir nicht sagen, es ist ein Pony. Das ist so ihre Art, mit Geheimnissen umzugehen. Papa, wir haben ein Päckchen, ein Geschenk für dich, ich darf dir nicht sagen, was es ist ein Buch. So machen sie das mit Geheimnissen. Der Paulus ist ein bisschen ähnlich, es ist ein großes Geheimnis. Christus in euch. Christus in euch. Ja, palaver das einfach mal raus. Das ist gut zu wissen. Das ist das große Geheimnis des Glaubens, dass dieser Christus in uns lebt, dass dieser Geist Gottes in uns lebt und dass er nicht komisch mal da aus uns raus muss, um dann wieder zu uns zu sprechen, sondern dass wir lernen dürfen, auf diesen Christusgeist in uns zu horchen. Was will der eigentlich? Ich versuche das immer wieder. Ich habe manchmal diese üblen Situationen, wo er mir sagt, ich soll mit der Person reden und so. Und ich rede nicht so gern mit Menschen. Das glaubt man fast nicht. Aber ach, Menschen können so anstrengend sein. Ja? Es muss unter uns bleiben, müsst ihr nicht weiter sagen. Aber Menschen können ja manchmal so unglaublich anstrengend sein. Und manchmal, da renne ich dann eher davon. Ich habe so Fluchtinstinkte. Ich möchte nicht reden und Gott sagt, ja, aber mit der Person, einmal beim Bahnhof, hat mich einer angesprochen, bist du Bobby? Und ich wollte zuerst sagen, nein, aber lügen sollte man nicht. Ich habe gesagt, ja. Er hat gesagt, ah, kannst du für mich beten? Da hat mich irgendwer vom Event her gekannt. Da habe ich gesagt, ah, geht jetzt gerade schlecht. Und dann habe ich mich auf dem Bahnhof versteckt. Ja? Und jetzt denkt ihr, jetzt kommt noch eine coole Story. Kommt nicht, das ist die ganze Story. Ich habe mich einfach versteckt. Ja? Manchmal flüchte ich vor Gottes Stimme in mir. Eigentlich hätte es ganz gut gepasst, weil ich habe meinen Zug verpasst. Ich hätte unglaublich viel Zeit gehabt, mit dieser Person zu reden, zu beten. Aber ich wollte nicht. Kennt ihr das? Da kennt man das nur in der Schweiz. Ja, das ist vielleicht so ein Schweizer Ding, gell? Wir wollen manchmal nicht. Wir wollen nicht in die EU. Ihr macht ihr dann einfach. Wir wollen den Euro nicht, ihr macht ihr dann einfach. Ich will manchmal nicht, aber manchmal, ich weiß noch einmal in Uganda, da hatte ich diese Führung Gottes erlebt. Ich war total im Event, war da voll dabei. Wir haben eine klassische Musikerarbeit und ich verstehe klassische Musik nicht so. Ich glaube, ich bin einfach intelligenzmäßig nicht dazu geschaffen, um diese hochstehende Musikform zu verstehen. Die ist sehr komplex und ich habe da 2 Tage nur klassische Musik mir angehört. Und da habe ich gesagt, jetzt bin ich durch. Ich muss ins Zimmer, habe eine Stunde Zeit oder 2, ich lege mich aufs Ohr im Hotelzimmer. Ich habe nur immer Zimmer in meinem Kopf gehabt, ich muss ins Zimmer und plötzlich höre ich in Ungarn, Nordungarn, ganz im Osten, höre ich ein deutsches Wort, das einzige, das ich da überhaupt gehört habe, das war Zettel. Ich gucke mich um, da hat irgendjemand Zettel gesagt, denke, na, komm, Zimmer, Bobby, Zimmer. Und ich höre in mir dieses Echo, dieses blöde Gott-Echo, Zettel. Und ich denke, na, Zimmer, Gott. Und ich höre Gott, Zettel. Ich sage, na, Zimmer, Zettel, Zimmer. Manchmal gewinne ich und dann verstecke ich mich auf Bahnhöfen. Und diesmal hat er gewonnen. Und ich drehe mich um und ich sehe eine junge Frau bei der Eisdiele bestellt ein Eis und sie will die Quittung und sagt, nimm mal Zettel. Und ich gehe zu ihr hin mit aller Freundlichkeit, die ich in mir habe nach 2 Tagen klassischer Musik und übermüdet, frage, hast du Zettel gesagt? Sie ist ein bisschen zusammengezuckt, hat gesagt, ja. Und ihr Gesicht geht auf wie die Sonne. Das hättet ihr sehen müssen. Sprichst du Deutsch? Sie sagt, na, Schweizerdeutsch, aber ja, kann es versuchen. Sagt sie, können wir reden? Ich, nein, ja, natürlich. Ja, irgendwie, mein Christus in mir liebt diese Menschen, unglaublich. Das ist immer den Struggle, den wir haben. Der will immer den Menschen nah sein, das ist so anstrengend. Deshalb sagt ja der Paulus, Gottes Geist in mir, das ist immer ein Kampf. Mein Geist und sein Geist, die sind im Kampf miteinander. Und das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, aber das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Bei mir ist sogar so weit, dass ich das Böse tun will. Ich will dann einfach nicht das Gute tun. Ich setze mich mit dir hin, bin wirklich wütend, hässig seit mit der Schweiz, möchte ein hässig, das ist mein richtig krantig, ja, weil ich muss ja reden, ich kann jetzt nicht schlafen gehen und die hat ein Eis und ich habe keins. Das ist wirklich alles nervt, die ganze Welt nervt, alles nervt. Und sie erzählt mir eine Geschichte und sagt, es ist irgendein Wunder, dass du da bist. Ich bin seit 2-3 Monaten hier in Ungarn. Ich kann kein Wort Ungarisch. Mein Vater ist kürzlich gestorben und da hat meine Mutter mir gesagt, als er gestorben ist, weißt du, ich habe dich noch gar nie gewollt. Und dann ist meine Schwester gestorben, die hat sich ihr eigenes Leben genommen, die einzige Person, die ich überhaupt gemocht habe. Und dann hat sie mir ihre Arme gezeigt und hat gesagt, guck mal, ich schneide mich. Das ist das Einzige, was ich noch ertrage, damit ich mich selber spüre. Das tut weniger weh als der Schmerz in meinem Herzen. Sie war unglaublich ehrlich. Die hat mir alles erzählt. Ich wollte das gar nicht wissen. Ich wollte einfach nur schlafen. Und sie erzählt mir ihr ganzes Leben. Sie sagt, meine Mama hat gesagt, ich will dich nicht und hat mich in so ein Erziehungsprogramm nach Ungarn geschickt. Und jetzt bin ich da und Himmel, was soll ich? Und dann ist es aus mir herausgebrochen, was ich heute Morgen, Nachmittag erzählt habe von diesem Vater der Liebe. Und es hat sie zutiefst bewegt. Sie hat das noch nie gehört. Sie hat das noch nie gehört, dass da ein Vater ist, der sie liebt. Weil sie das nie erlebt hat, Liebe in ihrer Familie. Wir haben miteinander gebetet. Ich bin nicht so ein guter Öffentlichkeitsbeter, aber manchmal zwingt Gott dich dazu. Das ist ganz okay. Wir haben miteinander gebetet und dann ist sie gegangen und am Abend war so ein 2,5-3,5-stündiges irgendwas Operndings und da ist sie gekommen. Plötzlich stand sie mit ihrer neuen Mutter, diese Pflegemutter da. Die Mutter steht vor mir und guckt mich an und sagt, sind Sie der Mann, der mit meiner Tochter geredet hat? Und ich bin wieder versucht zu lügen und Nein zu sagen. Ich denke, die kickt mir irgendwie freundschaftlich zwischen die Beine, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Sag ich, ja, ich bin's. Ich habe dann nicht den Petrus gemacht, Kikeriki, sondern habe dann eigentlich gesagt, ja, ich bin's. Und dann ist in Tränen ausgebrochen, hat gesagt, weißt du, diese Tochter, die ist hier, ich weiß, sie will nicht hier sein und ich versuche sie zu lieben und sie wehrt sich dagegen und heute ist sie davongelaufen. Zum ersten Mal war sie alleine unterwegs und ich hatte Angst, dass sie sich was antut. Ich hatte einfach nur Angst. Und ich glaube an Gott, ich habe sie gegoogelt und habe gesehen, sie glauben auch an Gott. Also manchmal ist Internet doch nicht schlecht. Und ich lag zu Hause auf den Knien und habe gebetet, Vater, bitte schenk meiner Tochter irgendeinen Menschen, der dich kennt. Das war ihr Gebet. Und Gott ist so wunderbar, dass er führt und er hört. Aber es ist meine Entscheidung, ob ich Zettel mache oder Zimmer. Meine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung im Leben, ob du auf Zettel horchst oder dein Zimmerleben lebst. Und Gottes Führung ist etwas, das müssen wir lernen. Ich habe auch all die Anti-Führungs-Stories. Da war ein Taxifahrer und ich hatte das Gefühl, ich muss dem 100 Euro geben als Trinkgeld. Das ist viel, ja? Das waren sogar 100 Schweizer Franken. Also es ist ein bisschen weniger als 100 Euro, aber trotzdem natürlich Schweizer Franken ist natürlich viel mehr wert, ja? Und ich habe da zuerst gezuckt, wie man so manchmal zuckt, wenn Gott so einbricht in seinem Ding. Das kann nicht Gottes Stimme sein, immer wenn es so um Geld geht. Das kann nicht Gott sein, ja? Der macht das irgendwie anders. Und dann gucke ich in mein Portemonnaie, das ist der Geldbeutel, und da sind tatsächlich 100 Schweizer Franken drin und denke, meine Fresse. Boah. Und dann gebe ich diesem Taxifahrer diese 100 Schweizer Franken und augenblicklich bricht er in Tränen aus. Er bekennt alle seine Sünden. Er sagt Danke und fährt davon. Und das war die ganze Story. Ja, so kann es auch sein bei Gottes Führung. Irgendwann im Bogengrün 2034 werde ich wieder eingeladen für die Predigen. Dann erzähle ich euch, dass der Typ das im Lotto investiert hat und dass er Millionen gemacht hat und mir ein paar Tausender rübergeschoben hat. Das wird eine coole Story, aber bis dann ist es einfach eine Anti-Führungsstory. Vielleicht hatte ich einfach das Bedürfnis, eine geile Story für eine nächste Predigt zu produzieren. Ja? Und es hat nicht funktioniert, weil Gott sagt, du, ich war da nicht drin, die 100 Franken hättest du anders ausgeben können, du Depp. Gott ist ja manchmal sehr klar und liebevoll, du Depp. Ja? Weil wir manchmal einfach Deppen sind. Das ist Gottes Führung. Aber die Frage ist ja, wie führt er uns durchs Leben? Wie führt er uns in den Himmel? Und da kommen jetzt diese Reizworte. Himmel, ja, das gibt's, gell? Das ist schön, da will man, ja. Da ist noch kein Zucken. Aber wenn dann Gott kommt, da zuckt es bei einem. Und wenn dann Hölle kommt, kann ich mal ein Zucken sehen bei Hölle? Hölle? Ja, da zuckt man ein bisschen so. Ja. So im 21. Jahrhundert, aufgeklärt, postmodern, kann man das Wort Hölle überhaupt noch benutzen? Ich denke, ja, ihr seid ja Hölle-affin, ich habe Höllensprudel gefunden bei euch. Habe ich heute getrunken, es stand bei mir auf dem Tisch, da zuckt es bei mir kurz. Darf man das trinken, Bogengrün? Ja? Wird man da nicht irgendwie ein bisschen blasphemisch oder irgendwie, man verliert ein bisschen an Segensspur oder so? Wobei ihr seid da ziemlich relaxed drauf, weil da unten an der Straße habe ich so ein, was ist das, ein Pommesbude? Ich weiß nicht, was die verkaufen da, aber es ist eine Bude, die heißt Unglaub. Ja? Wir sind da und wir reden über Glauben und da steht einer und sagt, Unglaub. Ja. Unglaub. Der verkauft wahrscheinlich Höllensprudel. Ja. Das Ding ist, ich glaube, im 21. Jahrhundert müssen wir mehr denn je über Hölle reden. Aber wir müssen wieder neu darüber reden, was es dann wirklich ist. Es gibt die neuen Strömungen, weil das ist ja, die Theologie ist ja auch immer eine Pendelbewegung. Also diese grauen Väter, die wir jetzt hier heute nicht mehr da stehen dürfen, ich bin auch schon angegraut, ich bin froh, seht ihr es nicht, sonst reißt ihr mich von der Bühne. Gell? Aber diese grauen Väter, also eigentlich eure Generation vor euch, die war sehr worttreu. Einfach, es ist so, ja. Man darf sich ja nicht über diese Worte erheben und hat manchmal vergessen, dass wir alles, was wir als absolute Wahrheiten hinstellen, immer nur durch unsere Brillen sehen. Es gibt nichts, das wir erfassen können, das einfach so klar absolut wahr ist. Es ist immer absolut wahr, gelesen durch Bobbys Augen, gelesen durch deine Augen. Das sollte uns ein bisschen demütig machen mit dem, was wir sagen. So ist es, so ist es. Und jetzt auf diese sehr klare So ist es Bewegung der letzten, vor allem des letzten Jahrhunderts auch, kommt jetzt eine junge Generation, in die sind viele von euch hineingeboren. Die glauben gar nicht mehr so an ein absolutes Ding da draußen. Die haben gesagt, es gibt nichts Absolutes mehr. Das Postmoderne denkt so. Haben aber den Irrglauben, also es ist eigentlich ein Irrglaube, dass sie glauben, es gibt kein Absolutes, weil sie haben dieses Absolute in sich hinein verlegt. Alles, was sich da drin richtig anfühlt, ist auch richtig. Und es fühlt sich falsch an, dass Menschen in die Hölle gehen, also kann es die Hölle nicht geben. Oder was ja viele junge Menschen heute machen, das wisst ihr gar nicht, aber ihr macht Glaubenssynthese. Ihr bringt Dinge zusammen, die Papa und Mama nicht zusammengebracht haben. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ja, es gibt eine Hölle, aber keiner kommt hin. Das machen die Jungen. Ganz ein paar sitzen jetzt da und sagen, ja, wo ist das Problem? Ja? Und die Älteren zucken wieder. Ja, Himmel, haben wir die Wahrheit verloren, das wirklich Wichtige. Kannst du mal sagen, wie es ist, Bobby? Ja, ich glaube, es ist so, dass wir ganz viele falsche Bilder haben, die wir füttern, immer wieder. Und es ist eine Frage, wie wir schauen. Ich möchte gar niemanden, ich glaube, wir müssen uns gar nicht so stark mit Hölle beschäftigen, weil wir schon den Himmel nicht verstanden haben. Himmel muss ja irgendwas Wunderbares sein. Wenn ich jetzt frage, wer will in den Himmel, kann ich mal Hände sehen? Wer will in den Himmel? Wer will mal hin? Ja. Wer will gerade jetzt gehen? Gerade jetzt? Oh, ja gut, ja. Boah, ja? Man weiß jetzt nicht, ob der wirklich... Ja, hat mit unserem Bild vom Himmel zu tun, weil wir nicht wirklich der Bibel glauben, dass Himmel noch besser ist als das, was kommt. C.S. Lewis hat es beschrieben, es ist wie, Himmel ist wie das Buch lesen. Und jetzt hast du erst den Einband des Buches angeschaut und gedacht, was für ein cooles Buch! Es ist wie wenn du so den Vorspann einer DVD in Endlosschlaufe, den Menüpunkt, da hat es ja so bewegte Bilder im Hintergrund. Du schaust an und sagst, was für ein geiler Film, der ist ja unglaublich. Ich habe noch nie so einen Blockbuster gesehen. Und der eine drückt den Play-Knopf und du sagst, wow! Leben fühlt sich manchmal so an, als würden wir einfach nur den Menüpunkt anschauen und denken, es wird nie besser werden. Dieses Menü ist unglaublich. Es ist wahnsinnig. Es ist eine Dauerschleife, aber es ist unglaublich. Es ist so eine coole Dauerschleife. Und Himmel, sagt die Bibel, ist etwas, das kann sich kein Hirn vorstellen. Kein Auge hat sowas je gesehen. Kein Ohr hat sowas je gehört. So ist Himmel. Und unser Problem ist, dass wir all das, was wir glauben, eigentlich gar nicht glauben. Wir glauben, ja, hier wird schon Himmel sein, aber so cool kann er nicht sein. Lieber mit einem nassen Arsch in Bogengrün sitzen. Ja? Wir glauben nicht, was wir eigentlich glauben wollen. Und es ist auch immer wieder gut, wenn wir die Perspektive nicht einfach auf dieses Negative legen, wie ich heute schon am Nachmittag gesagt habe, sondern auf den Blickwinkel ändern, was uns hier eigentlich erwartet. Ich habe kürzlich das erlebt, weil ein Freund hat der hat so einen schönen Schuh angehabt. Wir hatten so eine Generalversammlung, Jahreshauptversammlung in Österreich, in Wien. Und da hat ihm an diesem Tag so einen ganz schönen Lackschuh. Und da hat ihm ein Vogel auf diesen Schuh geschissen. Ja? So ein super schöner weißer Vogelschiss, mitten auf dem schwarzen Schuh. Und jetzt gibt es zwei Arten, das anzuschauen. Er kann sagen, was für ein beschissener Tag. Wirklich. Wortwörtlich. Das ist ein ganz übler. Das ist, der hat mir so ein Vogel draufgekackt. Ja? Der hat meinen Schuh getroffen. Ein schlimmer Tag. Oder kann sagen, was für ein wunderbar gesegneter Tag, dieser Vogel hat meinen Kopf verfehlt. Du kannst noch weitergehen und sagen, was für ein unglaublich wunderbarer Tag, Gott hat so gemacht, dass Kühe nicht fliegen können. Das ist ja unglaublich. Wunderbar muss man sich mal vorstellen, wenn jetzt ein paar Kühe da noch so einen guten Nachtflug machen. Oh, ich fände das cool. Ich habe einen großen Schirm hier. Na, das wäre toll anzuschauen, ne? Es ist immer eine Frage der Perspektive. Bei David und Goliath ja auch. Der David kann sagen, wow, ist der groß, ich kann den nicht besiegen. Oder kann sagen, wow, ist der groß, ich kann den nicht verfehlen. Das ist eine Frage, wie wir es anschauen. Ich will doch nicht motiviert werden durch, oh, da gibt es eine Hölle, deshalb muss ich unbedingt in den Himmel. Was ist das für eine abstrakte Motivation? Ich glaube, ja, es gibt dieses ewige Leben. Und ich glaube, ja, es gibt auch dieses ewige Leben ohne eine Gegenwart von Gott. So beschreibt es die Bibel. Es ist eigentlich, wie wenn du dem System Gott entziehst und Gott sagt, ich bin die Liebe, ich bin Licht, ich bin Hoffnung, ich bin Gnade, ich bin Vergebung. Und wenn du dem System all das entziehst, dann bleibt ein Raum, der ist voll mit Angst. Deshalb heißt es im Johannes auch, die Liebe treibt alle Angst aus. Also wenn du diese Liebe Gott, wenn du Gott ins System von deinem Herz reindrückst, dann presst es da all die Angst raus. Und wenn wir irgendwo einen Ort haben, an dem Gott nicht ist, dann kann man dem sehr wohl Hölle sagen. In Ewigkeit, aber auch schon hier auf Erden, gibt es so Orte, wo es höllisch zu und her geht, weil es Gott aus diesem System rausgedrückt hat. Die Frage ist, motiviert dich die Hölle, um in den Himmel zu kommen? Boah, das ist so was Angstgetriebenes, das sind wir in den letzten Jahrhunderten. Mich motiviert der Himmel, dass der so unglaublich ist. Das ist eben nicht was Abstraktes, wo wir körperlos herumgeistern. Als Jesus wieder auferstanden ist, war er ja schon in seiner neuen Form. Und was hat er gehabt? Einen neuen Körper. Die Menschen haben ihn nicht immer gerade sofort erkannt, aber er hatte neue Fähigkeiten. Das war ein Upgrade, ja? Da hat es ein paar Upgrades vom Himmel her runtergeladen. Der konnte durch verschlossene Türen gehen. Der hat irgendwie so... Ich glaube, wir werden einen neuen Körper kriegen. Wenn Gott uns in eine Welt stellt, das ist ein Paradies, das ist ein Garten, da hat es Bäume, da hat es Wasser, da hat es Tiere, da hat es Menschen, da lebt man Beziehungen und wir fallen aus dem heraus und wir landen wieder in einer zerbrochenen Schöpfung, ist das, aber wieder in einer Welt mit Bäumen, Pflanzen, Bergen, all das Gleiche wie vorher beim ursprünglichen Gedanken. Wir haben wieder Beziehungen, wir haben Menschen, man trinkt, man isst, Tiere isst man. Ja, ich meine, es hat Tiere, wollte ich sagen. Entschuldigung. Was ist denn die Zukunftsvision, wenn wir über Himmel reden? Es wird wieder ein Ort sein. Im Griechischen benutzt die Bibel die Vorsilbe Anna. Wenn er in der Offenbarung einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, dann heißt es wird Anna, es wird zurückgeführt in das, was ursprünglich gedacht war. Wir werden nicht plötzlich irgendwie auf Wölklein herumschwirren und Harfe spielen und Lobpreisen bis in alle Ewigkeit. Es mag ja noch ein paar Wilde geben, die finden das cool. Aber nicht alle. Ich mag Lobpreis. Aber nicht in alle Ewigkeit. Lass uns doch nicht zudröhnen mit Hafenklängen. Sondern es wird eine neue Erde sein, auf die Gott uns setzen wird. Es wird da mindestens eine Stadt geben, eine Stadt heißt auch Kultur. Es wird mindestens ein Buch geben, das hat jetzt auch Bücher. Es heißt von Strömen, von Wasser, von Bäumen, von Früchten. Jesus sagt, ich werde mit euch da essen und trinken, sagt er zu den Jüngern. Er sagt, wir werden uns wieder erkennen, ja, weil die ja miteinander essen. Also das ist, ein Himmel ist eigentlich etwas wie hier nur schöner. Es ist eine Fortsetzung vom Leben. Und ich glaube, wir sind dann manchmal so fokussiert auf dieses Erdenleben. Das ist wie hier bei dieser Schnur. Das hier ist unser Erdenleben. Ihr seht es nicht, weil ihr so weit weg sitzt. Wieso sitzt ihr so weit weg? Was macht ihr da hinten? Da winkt einer. Sehr cool. Ja, das ist nur so eine Schnur. Das ist so dieses Lebensstückchen, auf dem bewegt sich das Leben, ja? Und unsere ganzen Gedanken und Energien konzentrieren wir da drauf, weil es sich so real anfühlt. Und wir vergessen, dass wir noch gar nicht Play gedrückt haben und das Wunderbare ja eigentlich erst kommt. Und das kommt dann ja, das ist diese unglaublich, das ist das andere Leben. Lass uns doch einmal noch über das nachdenken. Und wir sind dann immer da unten, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das ist, ich bin draufgetreten, ja. Auf dieses mickrige Stück da unten. Wir bewegen uns immer nur in dem Bereich. Und du denkst vielleicht, oh gut, aber wieso gibt es überhaupt diese Möglichkeit von einem höllischen Ort, von einem Ort, wo Gott aus dem System raus ist? Wieso gibt es das? Ich glaube fest, es hat mit dem freien Willen zu tun, weil Gott eben einen Ort schaffen wollte, wo Menschen in eine Beziehung mit ihm hineinkommen können, du und ich, Beziehung mit diesem Gott, wo er mit uns durchs Leben gehen kann, wo er dir eine freie Spielwiese gibt und gleichzeitig führt, diese Spannung. Deshalb musste er eigentlich etwas ganz Dummes tun. Da hat er sich irgendwie selber ein ziemliches Ding geschaufelt, ne? Er musste uns den freien Willen geben. Sonst kann man ja nicht aus freien Stücken zurücklieben. Das ist keine Liebe. Und er hat dieses gewaltige Konzept von Liebe konstruiert und merkt, da muss ich den freien Willen einbauen. Und der ist unglaublich nervig. Weil das heißt, du kannst jetzt hier sitzen und du kannst sogar so weit gehen und sagen, Gott, dich gibt es nicht. Das ist wie wenn ich im Garten Schneemann baue und der Schneemann macht so, du hast mich gar nicht gebaut. Und sagen, du doofer Schneemann. Ja? Ich friss dir die Karotte weg. Aber wir können das mit Gott machen, weil Gott sagt, ich bin bereit, dass du das mit mir machen kannst. Ich gebe dir diesen freien Willen. Und dieser freie Wille ist nur dann ein freier Wille, wenn diese eine Option besteht, sich gegen Gott zu entscheiden. Und deshalb steht dieser doofe Baum in diesem Paradies. Und wir reden immer nur über dieses wieder den Blickwinkel. Ich sehe diesen Vogelschiss. Ja, dieser eine Baum. Wir reden ja nicht über diese Hunderttausende von Bäumen, die Gott gesagt hat, wunderbare Bäume, wunderbare Früchte, tolle Sachen habe ich dir geschenkt. Wir sagen, was ist mit diesem einen Baum? Das ist ein gesundes deutsches Aber, oder? Wir Deutschen im Paradies und Gott sagt, hier, alles gehört euch, Tiere, ihr könnt alles da, ihr könnt da diese Bäume alles essen. Und dann kommt dieses Deutsche, ja, cool, danke Gott, aber. Der Deutsche hat den unglaublichen Aberglauben. Im Aber. Aber. Ja, aber was ist mit diesem einen Baum? Gott sagt, komm, das ist diese einzige Option. Da kannst du dich gegen mich entscheiden. Ja, aber ich will das mal futtern. Ja, das ist eben genau das. Ich glaube, der Baum stand deshalb da. Und damit ist dieses Chaos perfekt, dass wir uns gegen Gott auflehnen können. Und du sagst, ja, aber das ist ja ungerecht. Es ist immer eine Frage, wie wir Gerechtigkeit definieren. Ich glaube nicht, dass du einen Sinn für Gerechtigkeit hast. Ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir Menschen verstehen, was Gerechtigkeit ist. Meine Kinder meinen, sie wissen es. Wenn ich der einen ein bisschen Fleischkäse, der Leberkäse auf den Teller mache, dann kommen die anderen schon mit dem Meter und gucken, dass sie was mindestens genau gleich viel haben. Das ist Gerechtigkeit. Sie checken nicht, dass zum Beispiel Papa viel größer ist und viel mehr Fleisch erträgt. Also das wäre meine Gerechtigkeit. Ich kriege doch mehr. Ich bin ja größer. Das wäre meine Gerechtigkeit. Also wir haben alle unsere Arten von Gerechtigkeit. Ich möchte euch das demonstrieren. Kann ich mal drei Personen da haben? Ich brauche eine Person, die ist 1,45 Meter groß. Ich brauche eine Person, die ist 1,70 Meter groß. Und eine, die ist 1,95 Meter. Bitte nach vorne sprinten. Habt ihr 1,45 Meter? Haben wir irgendwo? Hier, gut. Kommt, 1,70 Meter. Da oben habe ich eine Hand gesehen. Danke, ich habe Ihre Hand gesehen. Und dann noch 1,95 Meter. Ja, super. Wunderbar. Hallo, kommt mal her. Ihr müsst vor das Mikro stehen. Dann hört man euch. Man sieht nicht alle gleich, gell? Das hat so an sich. Oh, wir haben zwei 1,95.
Ja, zwei 1,95.
Deine 1,95 sind größer. Mir reicht einer. Also einer darf von unten zuschauen. Danke, aber ich brauche noch eine 1,70. So. Sehr gut. Herzlich willkommen. Kurzer Applaus. Ja. Danke, reicht. Ja, nicht übertreiben. Sie haben gar nichts gemacht. Sie sind erst gewachsen, gell? Nicht übertreiben. Wie heißt ihr?
Michael.
Der Michael.
Josias.
Fernando. Also gut, ist ja jetzt ein bisschen ungerecht verteilt, würde man sagen. Ich kann doch noch zwei Menschen brauchen. Können jemand zwei helfen? Ja? So, ich brauche mal eine Jacke. Jetzt guckst du. Einer da hält das mal so. Und einer hier. Das Ding, ihr müsst jetzt ganz nah hinstehen, damit die Leute euch nicht sehen. Ihr müsst es so halten, dass man gerade so nicht... Ja, genau so. Guck, das ist ja jetzt zum Beispiel... Ne, so ist gut. So. Das ist jetzt fies, oder? Seht ihr das Problem? Zwei sehen überhaupt nichts. Ja? Jetzt habe ich aber eine Möglichkeit... Oh, nicht tiefer, der darf nicht sehen. Ja. Jetzt habe ich eine Möglichkeit für Gerechtigkeit... Ich habe hier solche Statuen! Ja? Was ist Gerechtigkeit? Meine Kinder sagen, alle kriegen gleich viel. Also.
Aufstehen.
Eigentlich auch noch.
Immer noch hochhaltender. Ist das Gerechtigkeit, wenn alle im Leben gleich viel kriegen? Viele Menschen würden sagen, ja. Was meinst du?
Nee.
Nee, es ist fies. Schreit mal alle, fies! Ja, gemein. Also, ich gebe dem Kerl da weniger. Der hat schon genug Müsli und Ofo gekriegt. Ja, zu mal. Der Michael kriegt 2. Und jetzt guck dir. Ist das Gerechtigkeit? Danke, ihr dürft gehen. Und Michael, bleib noch kurz. Danke euch. Ihr seid unglaublich gut. Also, als hättet ihr nie was anderes gemacht. Wahnsinn. Der Michael, oder der hat ein anderes Empfinden für Gerechtigkeit als der andere, der natürlich braucht diese Kisten gar nicht. Ja? Aber ich will auch eins. Ist ja unfair. Wieso kriegt der immer alle Kistchen? Im Leben ist es noch schwierig zu definieren, was Gerechtigkeit ist. Ich habe zum Beispiel so einen 5-Euro-Schein hier. Die anderen sind schon gegangen, die habe ich weggeschickt. Aber dir würde ich... Willst du den?
Ja.
Ist so cool.
Danke.
Hat der Michael das verdient? Nein! Das ist keine Gerechtigkeit, das ist Gnade. Danke, Michael. Wisst ihr, in Gottes Reich gibt es andere Spielregeln. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht meinen, mit unserem menschlichen Verstand sind wir es, die wissen, was wirklich gerecht ist. Sind wir es, die wissen, was wirklich Liebe ist? Sind wir es, die wissen, wie man wirklich großzügig verschenkend ist? Und Gott hat da Gnade eingeführt, ein ganz neues Konzept. Das gibt's eigentlich nicht. Hat er einfach so erfunden. Ich mag den Kerl. Ja? Kommt er einmal mit sowas, ja, ich mach mal noch was mit Gnade. Denkt er, das ist ungerecht, weil Gnade gilt auch all denen, über denen man regeln lassen sollte. Und Gott sagt doch, Gnade ist da. Gnade ist da. Ich glaube, wir sollten uns ganz neu in dieses Konzept verlieben, das mehr als ein Konzept ist, das ich als eine Realität anschaue, das, was ich heute Nachmittag erzählt habe, dass da ein liebender Vater im Himmel ist. Das müssten wir neu verstehen. Das müssten wir neu sehen. Ich glaube, wir müssten uns viel mehr auf diesen Himmel ausrichten und weniger auf diese Hölle. Ich glaube, unser Fokus sollte auf diesen Himmel zu sein, weil das ist der Ort, der für uns gedacht ist. Das ist dieser Ursprungsgedanke Gottes. Und das ist das Einzige, was zum Beispiel in ganz großen Nöten, wenn wir mitten im Leben, hier, wenn wir dann wieder mal da im Leben, in diesem kleinen, verkümmerten Leben frustriert sind, dann hilft eigentlich nur so eine Horizontperspektive zu begreifen, wer dieser Jesus wirklich ist, wer dieser Himmel, was dieser Himmel wirklich ist, wer dieser Gott wirklich ist. Und das ist auch der Grund, warum das Christus am Kreuz gestorben ist, dass er diesen Weg wieder frei macht, dass wir uns entscheiden können. Er hat nicht einfach nur, auch wieder so ein komisches Konzept, einfach nur abstrakt irgendwelche Sünden vergeben. Was ist das? Der Schweizer denkt, das ist einfach zu viel Schokolade essen. Man kann gar nicht zu viel Schokolade essen. Ich stelle mir übrigens Himmel immer so vor, wie da hat Gott, ist er, Jesus gegangen, hat gesagt, ich gehe, um Wohnungen vorzubereiten. Da oben ist so dieser himmlische Whirlpool, gefüllt mit Schweizer Lindor-Schokolade. Und der wartet auf mich, ich wohne noch in der Wohnung unten drin. Aber manchmal, das ist ja Johannes 10,10, Überfluss, schwappt diese Schokolade drüber. Der Boden ist schon bedeckt in meinem neuen Suite da oben mit Schokolade. Und manchmal drückt es durch die Decke durch. Und dann fallen so himmlische Segenstropfen hier hinein. Deshalb ist es möglich, auch Himmel auf Erde zu erleben. Und das ist das, was Christus ermöglicht hat. Er hat diese Öffnung erzielt, wieder in eine Beziehung mit Gott hineinzukommen. Das begeistert mich so, weil ganz am Anfang ist ein vierfacher Zerbruch geschehen. Da hat Gott dieses Beziehungsnetzwerk geschaffen. Wir haben das Gefühl, Gerechtigkeit ist das höchste Gut. Vielleicht ist ja Beziehung das höchste Gut. Vielleicht ist das höchste Ziel, diese Beziehung mit Gott. Und Gott schafft das und sagt, mit dir möchte ich Beziehung haben, mit dir. Ihr untereinander Beziehung haben. Ich möchte, dass du eine Beziehung zu dir hast. Deshalb das höchste Gebot, Gott lieben, Menschen lieben und dich selber lieben. Da müssen wir wieder zurück. Und das ist zerbrochen, dadurch, dass wir gesagt haben, Gott, wir wollen uns eigentlich mit dem freien Willen gegen dich auflehnen. Und dieser Zerbruch oder Sünde kann man als postmoderner 21. Jahrhundertsmensch gar nicht mehr fassen. Aber Zerbruch sehen wir. Wir sehen den Zerbruch, den vierfachen Zerbruch, wenn wir bei Adam und Eva lesen, was geschehen ist, sie sind nicht mehr in diesem Paradies drin. Das heißt, wir sind aus dieser Schöpfung rausgefallen. Deshalb nutzt auch heute noch der Mensch diese ganze Schöpfung aus. Wir haben, das ist eine Beziehung zur Schöpfung kaputt gegangen. Es ist eine Beziehung zu Gott kaputt gegangen. Er musste aus dem Paradies raus. Deshalb sitzen viele Menschen vielleicht auch heute hier und sagen, ich spüre Gott nicht. Ich weiß nicht, wer Gott ist. Weil da etwas kaputt gegangen ist. Das ist eine Beziehung zu dir selber kaputt gegangen. Plötzlich fanden sie, oh, wir sind ja nackt. Vorher war es kein Problem, nackt zu sein. Und es wäre auch da kein Problem gewesen. Aber sie haben sich plötzlich anders wahrgenommen. Wie viele Menschen, glaube ich, sitzen auch heute auf diesem Hügel und nehmen sich nicht so wahr, wie Gott sie sieht. Du redest schlecht über dich, du denkst schlecht über dich, du schneidest dir die Arme und ziehst deshalb gar nie mehr kurze Shirts an. Wenn Menschen sagen, du hast was gut gemacht, dann schreist du dreimal, oh, ich kann das gar nicht, ich bin gar nicht gut, beleidigst dich selber, du hast schlechte Gedanken, du schreibst auf Facebook Posts, einfach um irgendwelche Komplimente reinholen zu können. Da ist ein Zerbruch passiert mit der Beziehung zu dir selber. Und es ist ein Bruch passiert mit der Beziehung zu anderen Menschen. Deshalb driften wir auseinander. Deshalb können wir uns nicht verstehen und oft nicht mögen wir uns nicht. Deshalb haben Menschen Probleme, Ehe zu leben, Familie zu leben. Das alles hat damit zu tun, dass wir in einer zerbrochenen Schöpfung leben, die nicht mehr in dieser Himmelsursprungsform ist, wie sie gedacht ist. Das wäre alles tragisch, wäre nicht die Tatsache da, dass Christus genau deshalb am Kreuz hing. Ich möchte euch vorlesen zum Schluss diese 2. Korinther 5. Das ist eine gewaltige Stelle, wo es eben nicht einfach abstrakt um Sündenvergebung geht. 2. Korinther 5, da heißt es, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Da geschieht etwas in dir, wenn du sagst, Christus, du darfst Raum in mir haben. Da passiert was Neues, da wächst was Neues heran. Nicht mehr der alte Bobby ist da, sondern der existiert noch. Ja? Aber da ist was Neues geboren. Wiedergeburt, sagt die Bibel. Der neue Bobby ist geboren, der neue Mensch. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Hast du nicht eine Sehnsucht nach diesem Neuen? Etwas, das bereits schon Ewigkeitsperspektive hat, weil das Alte, der alte Bobby wird mal wegsterben und hierbleiben. Aber das, was neu in mir herangewachsen ist, dieses Christusähnliche, das wird jetzt schon Ewigkeitsperspektive haben und auf diesen Himmel hinzielen, auf diese neue, wunderbare Erde, wo ich einmal unglaublich glücklich sein möchte. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Ich träume davon, dass heute Abend Menschen sagen, ich möchte mich mit diesem Gott versöhnen. Ich möchte mich mit mir selbst versöhnen. Ich möchte mich mit der Person versöhnen, die neben mir sitzt und mit der ich es eigentlich gar nicht mehr wirklich so gut habe seit Jahren. Ich möchte mich mit dieser Schöpfung versöhnen. Und ich möchte von diesem Berg da, ist ja kein Berg, oder? Naja, ihr redet mit einem Schweizer. Ich möchte von diesem Speedbumper, dieser kleinen Erhebung da, ich möchte da runtergehen und ich möchte diesen Auftrag, den Christus mir anvertraut und dir anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft möchte ich hinaustragen. Nach Bogengrün, nach all den anderen Grüns, die da draußen gibt, sogar bis in die Hölle. Ja? Auch dahin trage ich es. Wo ist Hölle? Ist da drüben. Ja, die wenigstens wissen es so genau. Wenn man Christen fragt, wissen sie meistens nicht, ihr wisst es. Ja. Sogar dahin tragen wir die Versöhnungsbotschaft. Schließt mal eure Augen. Dein Ursprung war der Himmel, nämlich diese neue, diese alte Neuerde. Und dein Ziel ist wieder dieser Himmel, diese Neuerde. Und der Weg dahin, hat die Bibel gesagt, ob wir das jetzt postmodern lieben oder nicht, oder verstehen oder nicht, ist nicht die Frage. Aber er sagt, Christus ist dieser Weg, weil er dich mit diesem Gott versöhnt und diesen Zerbruch heilt, der geschehen ist. Und die Frage ist, möchtest du heute Abend Versöhnung erleben? Brauchst du Versöhnung? Möchtest du versöhnt werden und das Recht auf andere zu verletzen loslassen, weil sie dich verletzt haben? Das nennt man Vergebung. Überleg mal kurz, ob du das brauchst. Versöhnung mit Gott oder mit dir oder mit anderen. Ihr könnt die Augen zulassen. Ich glaube, dass es manchmal unglaublich hilft, wenn wir einen Schritt machen, so einen sichtbaren Schritt, einfach nur für uns, nicht für andere, sondern für uns. Christus hat ganz viele Schritte an dieses Kreuz gemacht für mich. Und manchmal ist dieser eine Schritt, der sichtbare, unglaublich stark. Ich möchte dich deshalb einfach challengen, wenn du heute da bist und sagst, ich möchte heute Versöhnung, dass du so ein Zeichen setzt und einfach an einem Ort aufstehst und ich möchte dann mit dir und für dich beten. Du kannst einfach jetzt, wo du bist, an deinem Ort aufstehen. Wenn du der oder die bist mit dem Schirm, dann ist es ja sowieso cool. Das nervt dann die anderen, die jetzt vielleicht ein bisschen nass werden. Dann würde ich sowieso aufstehen, weil es Spaß macht. Wenn du merkst, ja, ich möchte Versöhnung, dann steh einfach an deinem Ort auf. Versöhnung vielleicht mit dir oder heute Abend zum ersten Mal Versöhnung mit Gott. Ich möchte vielleicht Christus einladen und herausfinden, wie sich das anfühlt. Dieses Abenteuer wagen, ihn in mein Leben einzuladen. Also bitte steht einfach auf. Gerade jetzt, müsst nicht warten. Ich mache nicht noch 5 Minuten. Einfach jetzt aufstehen. Dürft auch sitzen bleiben, ihr müsst euch nicht manipuliert fühlen, gell? Also einfach sitzen bleiben, fröhlich sitzen bleiben. Ja. Also, ich möchte jetzt beten für alle, die da stehen. Vater im Himmel, du bist ein Versöhner. Und du hast Christus als Versöhner geschickt. Und ich bitte dich um deinen Geist, der jetzt kommt und unsere Herzen bewegt. Und ich bitte dich um Heilung für Verletzungen, die wir uns angetan haben oder die andere Menschen uns angetan haben. Und ich bitte dich vor allem um Heilung vor falschen Gottesbildern, vor falschen Lebensbildern, vor falschen Himmelbildern. Um Himmels Willen. Ich bitte dich, dass du mit deinem Geist kommst und jetzt diese Liebe, diese väterliche Liebe ausgießt. Und dass du Versöhnung ausgießt. Und ich spreche euch zu, allen, die ihr hier steht und auch denen, die ihr da sitzt, dass ihr als Botschafter der Versöhnung berufen seid, in diesem Land zu leben. Nicht weniger. Versöhnt die Welt mit Gott. Seid Versöhnerinnen und Versöhner. Im Namen von Jesus. Amen.
Surrounding me, let it break. At your name, still call the sea to still, the rage in me to still every wave. at your name. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Call the bones to live, call the lungs to sing once again. I will praise Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. Your name is a light that shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a life forever lifted high. Your name cannot be overcome.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anschließen kann. Das Thema von Bobby hat mich tief berührt. Ich würde am liebsten schon wieder weinen, weil ich mich als allererstes entschuldigen muss heute Abend. Entschuldigen dafür, dass ich heute Nachmittag einfach verallgemeinert habe, dass Sachsen ein AfD-Land wäre. Ein totaler Quatsch. Die Sachsen sind genauso bunt wie die Regenschirme, die hier sind. Und ich habe einfach nicht nachgedacht, was ich sage. Ich habe keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen Stilldemenz oder so, aber mein Kopf war nicht dabei. Das ist nicht das, was ich denke. Ich habe die Sachsen von Herzen gerne, ganz egal, was die wählen. Ich habe ganz viele Freunde, die Sachsen sind und ich habe da 11 Jahre gelebt und das ist einfach, ja, es tut mir leid. Ich sage das jetzt nicht, um Applaus zu kriegen. Es tut mir einfach wirklich total leid und es sind Leute hinterher zu mir hergekommen, und haben das auch mir einfach nochmal gesagt, dass sie da verletzt waren. Und danke euch, dass ihr den Mut hattet, mir das zu sagen. Das war total wichtig. Und richtig umgehauen hat es mich dann, als ein junger Mann, ich habe schon am Dialekt gehört, dass das auch ein Sachse ist, als der dann kam und ich habe dann gesagt, oh ja, du kommst auch aus Sachsen und es tut mir total leid und es tut mir wirklich leid, was ich gesagt habe. Und er so, nee, das wollte ich gar nicht sagen. Und er hatte so ein schwarz-rotes Portemonnaie und schüttelt es dann einfach aus und sagt, ich will dir das alles mitgeben, was ich jetzt noch habe, für das Nächste, was Gott mit dir vorhat. Und mich hat so umgehauen, ich musste heulen, ich konnte gar nicht aufhören zu heulen und ich glaube, er war davon auch ein bisschen überfordert, dass ich jetzt so anfange zu heulen, aber es ging einfach nicht anders, weil ich gemerkt habe, ey Gott, ich baue Scheiße und du machst was Gutes draus oder forderst mich jetzt schon wieder heraus, was Neues mit dir zu wagen und jemand gibt mir hier seine letzten Groschen, die er noch hat. Es hat mich einfach mega aus den Socken gehauen. Und am liebsten wollte ich heute Abend mal in die Runde fragen, gibt es jemanden, zu dem Gott heute geredet hat, dass er nach Syrien gehen soll? Falls dem so ist, der kann später zu mir kommen. Ich gebe das Geld gerne weiter, was ich da gekriegt habe. Weil ich will euch mal noch weiter erzählen, wie es mit der Salam-Schule, also Salam bedeutet Frieden und so haben wir die Schule genannt, die da in der Türkei entstanden ist, vor 5 Jahren, wie es mit der weiterging. Es war von Anfang an klar, das ist eigentlich verboten, was wir da machen. Ich habe da mal im Internet nachgelesen, wie die Gesetzeslage so ist. In der Türkei eine Schule zu gründen, bedeutet 5 Jahre Haft. Und mit diesem Gefühl bin ich eigentlich dann immer wieder in die Türkei und wusste nicht so genau, was passiert eigentlich. Bei jeder Einreise, mein Name war doch immer noch auf irgendeiner roten Liste, wurde ich verhört, was ich eigentlich da will und wer ich überhaupt bin. Und es gab immer wieder Kreuzverhöre. Wo ich nicht genau wusste, wie geht's weiter. Und ich hatte immer Angst, wenn irgendwann mal die Polizei vor der Tür steht und sieht, wir haben da 380 Kinder, dann ist echt was los. Und zwischendurch war es auch mal so, die Polizei stand vor der Tür und ich habe aufgemacht und die haben sich dann gleich ausgewiesen hier, wir sind von der Polizei und ich dachte, okay, das war's dann jetzt, wollt ihr mich gleich mitnehmen? Die, nee, wir wollen erst mal gucken, was ist das hier und kamen dann rein und waren selber ganz beeindruckt und haben gesagt, nee, machen Sie mal weiter. Ich sagte, ach so, ich muss nicht ins Gefängnis. Ach, haben sie gelächelt. So, Quatsch. Macht es weiter, das ist total gut, das ist total wichtig. Diese Kinder haben sonst keine Schulbildung. Macht weiter Schule. Ja, und immer wieder an der Grenze, immer wieder am Flughafen musste ich mich diesen Kreuzverhören aussetzen, auch später noch mit dem hochschwangeren Bauch. Ich habe zwischenzeitlich dann noch geheiratet. Und inzwischen jetzt auch ein Kind, manche haben es schon gesehen. Ja, und warum mache ich das eigentlich? Ich muss sagen, es hat mich wirklich sehr berührt, die Kinder zu sehen, in der Armut, in der sie leben. Viele in irgendwelchen Zelten, Kellern, alten Fabrikgebäuden. Viele auch wirklich ohne eine warme Mahlzeit am Tag. Und viele einfach auch total depressiv und traumatisiert von dem, was sie erlebt haben und gesehen haben. Und es war mir schon das wert, ich sag mal 5 Jahre Gefängnis zu riskieren, diesen Kindern ja, die Möglichkeit zu geben, ein fröhliches und normales Leben zu haben. Aber wenn Gott mich dazu nicht ja, aufgefordert hätte oder dahin geführt hätte, von mir aus hätte ich das niemals gewagt. Und warum hat Gott mich denn dazu aufgefordert? Das frage ich mich heute manchmal noch. Und mir fiel vorher noch mal eine Geschichte ein, gerade wo es um Himmel und Hölle geht. Als ich ganz neu in der Türkei angekommen bin, habe ich ja vorhin schon gesagt, habe ich so eine kleine Hausgemeinde gefunden. Und am zweiten Abend, wo ich dort mit dabei war, kam einer aus der Gemeinde und hat gesagt, ich habe hier ein paar Nachbarn mitgebracht. Der kam mit 5 Männern mit so langen Bärten. Und wir fanden es alle irgendwie nicht so angenehm, aber haben die natürlich trotzdem willkommen geheißen und die wollten sich eigentlich gar nicht wirklich auf diesen Hauskreis einlassen, denn ihr Ziel war es eigentlich, uns was vom Islam zu erzählen. Und wir haben zugehört und sie haben gesagt, ja, wir haben ja viele Gemeinsamkeiten, angefangen von Adam und Eva, ja, stimmt, über Mose, ja, stimmt, ja, und wir haben alle Sünde, ja, stimmt, und wir wissen alle nicht, ob wir in den Himmel kommen. Und da dachte ich dann, nee, stimmt nicht. Hab dann meine Hand gehoben, hab mich getraut zu sagen, also ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist und ich in den Himmel komme. Oh, da war erstmal Schweigen im Walde und dann war die große Frage, was passiert jetzt? Und dann sagt der Nächste aus dieser kleinen Hausgemeinde, ja, das glaube ich auch. Und der Nächste auch und der Dritte steht auf und plötzlich waren diese 5 Männer total baff. Das haben die noch nie gehört. Dass Leute eine Gewissheit haben, dass man in den Himmel kommen kann, dass Gott einen annimmt, dass Gott uns lieb hat, dass er uns die Sünden vergeben hat, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, das haben die einfach noch nie gehört. Und ich glaube, dass Gott deshalb mich und vielleicht auch dich oder viele andere immer wieder herausfordert, dorthin zu gehen oder auch auf Menschen in Deutschland drauf zuzugehen, die diese Botschaft noch nie gehört haben. Ja, die Salam-Schule. Das war eine tolle Sache, 5 Jahre lang. Aber das, was meine größte Befürchtung war, ist dann tatsächlich passiert. Die Polizei ist wiedergekommen, während ich in Deutschland gerade frisch mein Baby bekommen habe. Das war dann 4 Wochen alt. Kriege ich eine Nachricht auf dem Handy per WhatsApp. Die Polizei ist da. Ich so, oh, macht ja nichts. Die war ja schon öfter mal da. Aber dann kam die nächste Nachricht. Die haben jetzt alle Kinder rausgeschmissen. 380 Kinder nach Hause geschickt. Oh, Das klingt ernst. Dann die nächste Nachricht. Die nehmen uns alle mit, die verhaften uns. Ach du Scheiße, ich sitze hier in Deutschland. Ich kann nichts machen. Ich habe diesen ganzen Mist im Grunde angefangen. Und jetzt werden da Leute verhaftet, syrische Leute, die mit mir diesen Weg gegangen sind, die den Kindern Unterricht gegeben haben, die jeden Tag für die Kinder Mittagessen gekocht haben, die ihr Leben da rein investiert haben, die werden jetzt verhaftet. Boah, das war so unglaublich. Ich lag auf dem Boden und habe gebetet und es ist kein Wunder passiert. Das Wunder war vielleicht, dass sie nach 2 Tagen wieder rausgekommen sind aus dem Gefängnis. Aber alle haben eine Abschiebung nach Syrien gekriegt, sollten alle nach Idlib abgeschoben werden. Das ist jetzt gerade die gängige Praxis, dass die Syrer aus der Türkei abgeschoben werden nach Idlib. Und das ist kein besonders schöner Ort, an dem man sein will. Da hat man lieber einen nassen Hintern in Bogengrün, als dass man in Idlib von Bomben getroffen wird. Gott, wo bist du? Was soll das jetzt? Wo ist denn diese Führung, die ich doch vorher erlebt habe? Was machst du denn jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Ich stehe heute nach wie vor mit diesem Fragezeichen vor euch. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht jetzt auf dieser Tagung Gottes Stimme nochmal höre. Vielleicht ist es dieses ausgeschüttete Portemonnaie von vorhin, was mich herausfordert, trotzdem weiterzugehen, weiterzumachen, zu gucken, was der nächste Schritt ist. Vielleicht schenkt Gott Frieden in Syrien. Vielleicht können wir dort was machen, mit den Kindern dorthin zurückgehen. Wir wissen es nicht, ich weiß es nicht. So ist das Leben mit Gott. Und er segnet uns im Zerbruch und im Aufbruch. Und das wünsche ich euch, dass ihr den Mut habt, auch im Zerbruch, auch in den schweren Zeiten an ihm festzuhalten, daran zu glauben, dass er euch führt. Auch in den dunklen Tagen, auch wenn es regnet, auch wenn der Hintern nass wird. Danke, dass ich mit hier sein durfte und danke, dass ihr einfach selber so starke Geschichten habt. Bitte kommt nochmal auf mich zu und erzählt mir was. Ich finde es so komisch, hier alleine irgendwie als Fremde von außen dabei zu sein und ich weiß, ihr habt so viel zu erzählen. Also, ich bin heute Abend noch da. Ich würde mich freuen, eure Geschichten zu hören.
Thank you.
Weißt du, was ich an dieser Pfingsttage liebe? Dass es Menschen gibt, die von hier oben ihr Herz ausschütten und die sich verletzlich machen. Und es genau der Ort ist, wo Gott Heilung reinspricht. Und ich liebe es genauso, dass das an jedem Ort, in jeder Ecke, unter jedem Schirm genauso passiert. Dass Gott dir das wirklich ins Herz spricht, dass er dich frei macht. In den ganzen Zerbrüchen von dieser Welt und mit dieser unglaublichen Hoffnung auf diese Wohnung, die er vorbereitet. Ich glaube, dieser Abend, der kann so dafür da sein, dass wir untereinander ehrlich werden, dass wir unsere Verletzlichkeit aussprechen, aber uns auch von diesem Gott gegenseitig erzählen, der frei macht. Die eine Möglichkeit ist, dass du auf jemanden zugehst mit diesen blauen Schildern hier. Ich weiß, ihr könnt es nicht alle sehen. Das sind Menschen aus unserem Team, die bereit sind, einfach mit dir zu sprechen, manche Träne zu vergießen, gemeinsam in einen Bruch hineinzugehen und einfach dir zuzusprechen, wer du in Gottes Augen bist. Es tut manchmal gut und manchmal muss es raus. Manchmal ist es auch diese Suche danach, was Gott vorhat. Das nochmal festzumachen, dass du mit Gott festgemacht hast. Ich lade dich herzlich dazu ein, dass du diesen Abend zu dem nutzt, was Gott in dir angestoßen hat. Es wird folgendermaßen sein: Die Band von den Fackelträgern wird gleich noch ein bisschen einfach instrumental Musik spielen. In der Zeit gibt es hier einen kleinen Umbau und ich lade euch ein, dass ihr auch von da drüben einfach mit hier an den Hügel kommt, weil wir werden jetzt hier gleich sehen, dass eine Leinwand hochgeht. Das heißt, die Leute, die hier vorne stehen, einfach ein Stück zur Seite, dass die Techniker die Leinwand aufbauen können. Und dann werden wir in den Late Night Praise eine gute halbe Stunde übergehen, um Gott zu antworten, was uns auf der Seele liegt. Worte in Lieder zu legen, die wir manchmal selber nicht haben. Es tut so unglaublich gut, dass Gott es liebt, dass Gott dich liebt. Deshalb nimm dir ruhig eine Zeit, auch wenn jetzt hier gefühlt ein Moment Umbaupause ist. Nimm die Person links oder rechts von dir mal in den Arm und sag ihm, dass er und sie geliebt ist. Nimm dir Zeit, ein Stück, einen Moment mit Gott und dann lass uns Gott miteinander anbeten und Domi Rittwig und Groundstuff aus Hof wird euch dann mit hineinnehmen. Seid gesegnet.